Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der heisst, das ist der Treffpunkt.
Auf die Plätze. Fertig.
Und weg sind's, die Läufer heute Abend hier im letzten Grund. Ich stehe genau auf dieser Bahn, wo heute Abend Usain Bolt wird stehen. Er ist einfach ein bisschen grösser und ein bisschen schneller als ich. Das letzte Grundstadion ist parat für den grossen Event heute Abend, für das Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich. Und es hat schon im Vorfeld x Stunden von Vorbereitungen gebraucht. Ein Haufen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mit dabei gewesen sind. Und immer noch mit dabei sind. Es braucht immer noch einige Leute, um das Meeting durchzuführen und auch noch einiges an Vorbereitungen. Wir sind dabei bei dem letzten Schliff, der hier gemacht wird im letzten Grund. Wir sind auch im Hospitality-Bereich, also dort, wo dann die Prominenz empfangen wird, die Sponsoren empfangen werden und heute Abend dann nebst einem sportlichen Highlight auch noch kulinarisches Highlight werden erleben. Und ein junger Schweizer Leichtathlet, der erzählt, dass er vor dem Heimpublikum erst recht alles geben will. Das ist der Treffpunkt. Weltklasse mit der Ladina Spiess in den Startflug.
Keep
es werden also nicht nur die Athleten gut geschaut bei Weltklasse Zürich, sondern auch die Gäste, die kommen. Es werden ein paar tausend Leute sein, die heute im Stadion sind und das mitverfolgen und applaudieren. Und sehr wahrscheinlich wird es auch wieder tausenden Applaus geben, vor allem für die 100 Meter und 200 Meter Läuferinnen und Läufer. Das sind ja immer so die Paradedisziplinen. Um sich erfrischen und zwischendurch auch wieder mal zu stärken, gibt es hinter dem letzten Grund sogenannten Hospitality-Bereich. Das sind Zelte der Sponsoren, die hier bei Weltklasse Zürich dabei sind. Da gibt es auch einen Teil, wo dann die VIP, also sozusagen die glatten Gäste, dabei sind. Für das mitverantwortlich ist der Christoph Joho. Er ist der Marketingchef von Weltklasse Zürich. Christoph Joho, jetzt ist, ich muss gerade geschwind bei der Anne-Kette auf die Tour schauen, es ist 12 Minuten ab 9 Uhr. Der Countdown läuft. Was muss jetzt noch gemacht werden in diesem Bereich?
Ja, es ist noch einiges, was ansteht, vor allem Detailarbeit. Wenn man ins Zelt reingeht, ist wichtig der erste Eindruck, dass der für die Gäste stimmt. Das Ambiente, das Licht stimmt, die Wärme stimmt. Wir haben auch von DRS3 einen DJ von ihren Leuten, der dann für die richtige Musik schaut. Das sind all die Details, die stimmen, die den ersten Eindruck machen. Gleich kommen relativ viel Personal, um die 12. Es kommen 200 Servicepersonal, es kommen etwa 80 Hostessen. Und die müssen wir schauen, dass die dann parat sind. Und eigentlich all die Gäste, und jeder fühlt sich als VIP-Gast natürlich bei uns, auch so entsprechend behandelt werden und mit einem grossen Lächeln freundlich empfangen werden.
Gut, wir machen jetzt den Test ohne Servicepersonal und Hostessen, aber wir schauen jetzt gleich mal, was für einen Eindruck auf mich macht. Mal schauen, ob das Zeltertisch besteht. Man kommt da rein, es hat so grosse graue Töpfe mit gelben Gladiolen. Das wirkt auf mich schon mal gut, schöne Blumen zu haben. Dann hat es schöne Holztisch und immer 5 Stühle an einem Holztisch. Es ist ein grosser Raum. Ich nehme an, das Licht wird sich noch ein bisschen verändern, aber ich würde sagen, der erste Test ist bestanden. Sie sagen, die Leute kommen am 12. Was machen denn die? Kommen denn die noch Instruktionen über, wie sie sich verhalten müssen?
Ja, sie kommen noch mal ein Briefing über, was ist eigentlich das Wichtigste, die 3 wichtigsten Sachen, die sie im Kopf haben müssen. Jeder hat natürlich gewisse andere Aufgaben, weil das ist alles super abverteilt. Dann müssen sie sich umziehen und Servicepersonal und vor allem all die vielen Köche gehen dann in die Küche arbeiten.
Dann ist ja eben der andere Teil noch, der nicht im Zelt ist, wo dann, ich sage jetzt mal, die glatten Gäste, also die Prominenz, die Leute, die in einem anderen Bereich vom letzten Grund sind, im Bocciadrom, gibt es dort ganz besondere Verhaltensregeln fürs Personal? Dürfen Sie dort ein bisschen, ich sage jetzt, genauer auswählen, wer dort mitschafft?
Wir versuchen, überall gut auszuwählen. Aber es ist natürlich klar, bei den Ehrengästen, das sind eigentlich Sättig, die von Weltklasse Zürich eingeladen werden. Dort schauen wir schon speziell drauf. Und das sind eigentlich alles Leute, die schon seit Jahren bei Weltklasse Zürich dabei sind und vor allem viel Herzblut zeigen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, nicht, dass man sich verstellt oder anders ist, sondern eigentlich normal, so normal wie möglich ist, freundlich und zuvorkommend.
Jetzt ist ja der Sport im Zentrum heute Abend. Wie wichtig ist denn der gesellschaftliche Anlass, der da nebenbei läuft?
Es braucht beides heutzutage. Der Sport ist natürlich unser Kern. Ohne die besten Athleten im Stadion wäre Weltklasse Zürich nicht das. Aber Gesellschaft, man geht ja gerne miteinander neu mit hin, man trifft sich, man will sich vorher zusammen miteinander darauf freuen, nachher beim Essen, sich noch ein bisschen austauschen, den Abend ausklingen lassen. Ich glaube, es ist die Kombination von beidem, die es ausmacht.
Sieht man Sie denn heute Abend auch da ganz gemütlich sitzen und geniessen? Oder heisst das für Sie noch der grosse Stress?
Nein, am Abend bin ich natürlich zum Arbeiten da. Das ist mein Job. Ich habe mal gesagt, gerade gestern Abend bei meinen Mitarbeitern, etwa 11:30 am Abend war es, habe gesagt, also irgendwann gehe ich auch mal als VIP-Gast da hin und lasse mich verwöhnen.
Das ist eine gute Idee. Sie hätten es sicher auch verdient. Ich bin vorher mit dem Andreas, der ist sich vorstellen zu uns, hat gesagt, er sei für die Medien auch zuständig, er darf uns begleiten. Also nur schon da haben wir uns ein bisschen wie VIP gefühlt, Anne-Kette Zweidler und ich. Und ich merke, dass eine hohe Identifikation ist von den jungen Leuten, die hier mitarbeiten. Auch. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie lange haben Sie denn schon den Ärmel drin bei Weltklasse Zürich?
Das ist eine gute Frage, muss ich gerade rechnen. Ich bin, glaube ich, etwa mit 12 zum ersten Mal ans Meeting gegangen. und am 4 Uhr vor der Tür gestanden, reingerannt an den Stehplatz und dort den Abend lang Banden geklopft, dass es möglichst viel Ambiance gibt im Stadion. Und eigentlich so ist die Leidenschaft immer grösser gewesen. Bei den Hürdensteller gewesen, 2-3 Jahre lang im Doping mal gearbeitet, selber auch Athlet gewesen, schon mitgerannt im Vorprogramm bei Weltklasse Zürich Trainer. Und so ist sicher zu der Leichtathletik und zu Weltklasse Zürich sehr eine hohe Identifikation und Leidenschaft drin.
Können Sie uns erklären, warum das Meeting da in Zürich so einen Spirit, so einen besonderen Geist hat, wo wir bis jetzt alle, die da mitarbeiten und auch immer wieder gehen, schauen und miterleben, warum das so ein besonderer Spirit ist?
Wir schauen sehr, dass die Teams ein bisschen homogen sind miteinander. Das auch, wir haben sehr wenig Fluktuation drin und es werden, ein Großteil der Helfer werden aus dem LCZ rekrutiert. Das sind alles ehemalige Leichtathleten oder Eltern oder Freunde von Leichtathleten. Und alle unsere Helfer gehen auch einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, noch einen anderen Wettkampf helfen. Das ist auch ein bisschen Bedingung, dass man bei uns Helfer sein kann. Und solche, die nur bei Weltklasse Zürich dabei sind, weil es ein fancy Event ist, die sind eigentlich bei uns fehl am Platz.
Es ist also für das Team, das mitschafft, einen speziellen Anlass, für die Zuschauer auch. Eben, das ist ein Meeting, das weit über die Landesgrenze ist. Es heisst immer, ah, Weltklasse Zürich, das ist ganz etwas Spezielles. Können Sie sich das erklären?
Ja, wir sind auch immer dran, neue Sachen auszuprobieren. Das ist unsere Philosophie. Also nicht einfach stehen bleiben. Ich finde immer das Schlimmste, wenn man sagt, ja, uns intern sage ich so, das ist, wenn wir ein Copy-Paste-Meeting sind. Also macht jedes Jahr das Gleiche, ein bisschen besser. Aber wir haben immer verschiedene Baustellen, wo wir neue Sachen ausprobieren, experimentieren. Manchmal geht es gut, manchmal geht es halt auch nicht so gut.
Und jetzt, was haben Sie Neues ausprobiert? Können Sie uns da ein bisschen Anteil geben?
Ja, da, wenn Sie in der Hospitality ein bisschen rumschauen, sehen wir ab und zu eine Bühne stehen. Ein bisschen weiter hinten. Und heute bringen wir nach dem Meeting Athleten rein, also die Weltmeister von Berlin, die selber da gestartet sind in Zürich. Die gehen in die einzelnen Sponsorenbereiche und der Sponsor kann mit denen die vorstellen, ein Interview machen. Es sind verschiedene Sponsoren sehr nervös. So, also es sind die CEOs, der Verwaltungsratspräsident und manchmal auch einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann die Topstars empfangen tun. Wir haben denen ein bisschen Musterfragen gegeben als Unterstützung. Und ich habe, wie gesagt, habe nicht zu viel Respekt vor denen, das sind Menschen wie mir auch und sind so natürlich wie möglich. Aber da merkt man schon gewisse Nervosität und ich bin gespannt, wie das rauskommt, ob wir da wirklich unseren Gästen im Zelt einen Mehrwert bringen oder ob die mit schlotternden Knien dort oben stehen und fast keinen Satz rausbringen.
Herr Jocho, ich wünsche Ihnen alles Gute für den Anlass heute und dass die Freude, die Begeisterung, die man da spürt, jetzt auch bei Ihnen noch anhaltet, auch wenn es dann heute Abend hart auf hart ist und Sie vielleicht dann bis am Abend nach dem Meeting ziemlich müde sind. Danke vielmals, haben Sie sich Zeit genommen für das Interview. Ja, wir schauen weiter da bei uns im Treffpunkt, wo wir im letzten Grund zu Gast sind, was es alles noch zu sehen gibt, vor allem, wenn wir dann auch im Stadion hineinschauen, ob man dort schon parat ist oder ob es vielleicht auch noch der eine oder andere letzte Schliff braucht. Der Treffpunkt auf dem Eis. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're problems surround you, there are more. mit den ganz Grossen in der Leichtathletik auf Augenhöhe. Das haben sich sehr wahrscheinlich schon ein Haufen gewünscht, die irgendwo in der Leichtathletik mehr oder minder erfolgreich gewesen sind. Der Zürcher Marco Gribari, der hat das geschafft. 24 ist er. Und er hat bei seiner Disziplin, der Paradedisziplin im 200-Meter-Lauf an den Weltmeisterschaften den Vorlauf geschafft und hat mit 20,81 auf 200 Meter den Schlussrang 21 erreicht. Heute Abend ist er dabei, hier bei Weltklasse Zürich, startet auch und nimmt die besondere Atmosphäre da von dem Leichtathletik-Meeting auch auf. Am Mittwoch, das war damals beim Training mit den Kindern, wo eben die Leichtathleten trainiert haben mit etwa 1500 Kindern. Da habe ich den Marco Gribari getroffen. Ich habe ihn knapp weggebracht vom Autogrammtisch. Er ist so bestürmt worden. Ich habe ihn dann gefragt, ob er so beim Schauen, wo er die vielen Kinder und Jugendlichen gesehen hat, vielleicht auch das ein oder andere Talent entdeckt hat.
Also man sieht sicher den einen oder anderen, der Potenzial hätte, ja, aber es geht ja heute wirklich nicht darum, um irgendwie Talent zu sichten, sondern es geht darum, um den Kindern die Freude an der Leichtathletik zu vermitteln, damit die sich ein Bild machen können, was das ist. Sie können in den Sandkasten gumpen, sie können über Hürden springen, sie haben die Möglichkeit, Stabhochsprung auszuprobieren und so Sachen. Und das ist das Lässige für die Kinder. Und wenn der eine oder andere Freude an der Leichtathletik findet und sich gar gut einschreibt im Leichtathletik-Club Zürich und dann ja, zu Leichtathletik kommt, ist das natürlich umso wertvoll. Aber es geht in erster Linie nicht darum, irgendwie so den Star vom Morgen irgendwie suchen. Ja.
Wer hat denn Sie gefördert schlussendlich, dass Sie jetzt da sind, wo Sie sind?
Das war einerseits der Club, wo ich beitreten bin, der Leichtathletik Club Zürich. Der hat mich gefördert mit einer professionellen Trainingsstruktur. Der Verband hat mich gefördert natürlich auch mit dem Kader, den wir haben. Dann eben mein Coach, der dabei ist und schlussendlich auch meine Familie, meine Freundin und ihre Familie auch, also eigentlich all die Leute in meinem sozialen Umfeld, auch meine Kollegen und so. Und das ist eigentlich so das Gesamtkonstrukt.
Das ist eigentlich ein Heimspiel für Sie am Freitagabend. Da ist das etwas ganz Besonderes, im eigenen Stadion vor einheimischem Publikum zu starten.
Auf jeden Fall. Also es ist ja, einfach einzigartig, von 30'000 Leuten in so einer Kulisse dürfen starten und die Chance bekommen. Und ich sehe jetzt das nicht als Zürcher Heimspiel für mich, sondern ich sehe das als Schweizer Heimspiel, wenn wir nachher mit der Staffel am 10 vor oder 5 vor 10 werden auflaufen. Und dann merkt man, ein gewisser Patriotismus ist da, weil man tritt auf mit einem weißen Kreuz auf der roten Brust und das begeistert das ganze Publikum und die Begeisterung kann man nachher auch weiterführen.
Berlin, die Weltmeisterschaft, ist noch nicht lange zurück. Super Leistung. Jetzt aus Ihrer Sicht, Sie können sicher stolz sein auf das, was Sie erreicht haben mit diesen 2081 und das Ranking und den Platz auch verbessert um einiges. Jetzt, wie ist das, tut das anspornen zu noch mehr und zu noch mehr Training und noch mehr Erfolg?
Also es spornt einerseits sicher an, eine gute Leistung. Und ich meine, ein Sprinter vor allem lebt von guten Leistungen und das macht einem natürlich auch. Aber man muss das auch ein bisschen relativieren. Ich meine, ich habe noch andere Sachen nebendran, beruflich und so, wo ich mich jetzt im Neuorientieren bin. Und das hat sicher ein grosses Gewicht auch für die Zukunft. Und das muss man jetzt nicht irgendwie überbewerten und da irgendwie mit der rosa-roten Brille durchs Ganze durchlaufen.
Also Sie setzen nicht alles auf Kartensport?
Nein, das ist in der Schweiz als Leichtathlet gar nicht möglich. Also Leichtathlet auf meinem Niveau ist das nicht möglich. Wir haben ja, es fehlen die gewissen Strukturen, die wir haben, die in anderen Ländern vorhanden sind, die gewissen Leistungssportstrukturen, vor allem in der Leichtathletik. Unser Verband und der Verein ist bemüht, alles zu machen, um es uns so gut wie möglich zu machen. Und sie machen das sensationell mit den Möglichkeiten, die sie haben. Aber so im Großen und Ganzen fehlen halt leider in der Schweiz einfach die Möglichkeit, dass wir das professionell betreiben.
In Jamaika scheint das anders zu sein. Da haben es grosse Läufer, Usain Bolt, 200 Meter. Bei ihnen sind es 2081, bei ihm sind es 1919 im Rekord. Was ist das für ein Gefühl, mit so einem in der gleichen, ich sage jetzt Liga, im gleichen Meeting können zu starten und doch irgendwie zu wissen, also diese Fabelzeit erreiche ich nie?
Ja, also ich habe vor Usain einen grossen Respekt für das, was er geleistet hat, aber auch als Athlet. Aber es ist jetzt für mich nicht so. Also ich muss sagen, es wäre ein ultimativer Hype, jetzt mit ihm in einer Serie zu laufen. Ich bin schon zwei, drei Mal mit ihm schon in einer Serie gelaufen und es ist grandios, aber er läuft so in einer anderen Welt, in einer anderen Liga, da muss man sich irgendwie gar nicht können, irgendwie vergleichen oder so. Das ist Also das wäre eine Hinrissung, wenn man das machen will. Und ja, ich meine, ich versuche für mich selber einen guten Lauf zu machen, gutes Resultat zu erzielen. Das ist eigentlich mein persönlicher Ansporn.
Mittwoch mit den Kindern hier am Letzigrund. Was ist jetzt eigentlich noch die Tage, bevor es dann wirklich losgeht und ernst gilt am Freitagabend?
Ja, also ganz normal. Nachher gehe ich nach Hause etwas gegessen. Und morgen haben wir noch ein Staffeltraining als letzten Schliff für den Freitag. Aber viel macht man da nicht. Ich meine, ja, ich hatte jetzt die WM hinter mir gehabt. Dort habe ich gezeigt, dass ich in Form bin. Und in einer Woche sollte man eigentlich die Form nicht verlieren. Aber also, es ist ganz normal. Es ist jetzt nicht so, dass man muss sagen, wow, weil man eine gewisse Routine kommt auch zum Zug. Ich meine, aber es ist, ich freue mich sehr auf die Event. Und ich meine, die Organisatoren haben das ja mal wieder super gemacht. Das Stadion ist pumpenvoll und das wird sensationell, ja.
Also das heisst, wenn jetzt die Sendung läuft, wo man das Interview aufzeichnet dafür, am Freitagvormittag sind Sie nicht irgendwo in einem Kämmerchen und machen Mentaltraining, dass Sie dann wirklich gut drauf sind am Abend?
Ich glaube weniger. Ich glaube, ich würde bei einem ausgezeichneten Frühstück sein oder so. Also mal schauen. Nein, ich finde das ganz spannend. Vielleicht will ich am Schlafen sein, vielleicht dann nicht. Also macht da nicht irgendwie gross irgendetwas Spezielles. Ich bereite mich so auf den Wettkampf vor, wie immer, so seriös und routiniert wie immer. Also, ja.
Ja, so seriös und routiniert wie immer. Das war der 24-jährige Marco Gribari, der heute Abend auch hier bei Weltklasse Zürich startet, im Letzigrund. Jetzt eben entweder noch am Fusen oder bei einem feinen Zmorgen. Die Kinder, die trainiert haben mit ihm, weil wir das Interview ja am Mittwoch gemacht haben, all die Kinder, die 1500, die sind so begeistert gewesen. Und etwas von dieser Begeisterung geben wir ihnen auch noch mit, heute Freitag. Und zwar dann in der zweiten Stunde vom Treffpunkt.
Mai più solo di così, è notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando escono parto. Ci somigliano angeli avvoltoi, come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi.
Yeah! rush around. The world will wait for you. And too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling, and turn the lights down low. And every day with you will hold a treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms.
Es war also nicht ganz einfach gewesen, heute Morgen, als wir hier am Letzigrund-Stadion angekommen sind. Ich bin mit dem Tram hier ausgestiegen bei der Station Letzigrund bei Führen. Dann ist ein junger Mann bei einem Tor gestanden, der offen war. Ich habe mein charmantestes Lächeln ausgepackt und meinen DRS1-Ausweis, aber keine Chance gehabt, in das Stadion reinzukommen. Bei mir sitzt jetzt Rolf Schläfli. Er ist einer von denen, der schaut, dass eben nicht jeder reinkommt, beziehungsweise der delegiert, dass geschaut wird. Rolf Schläfli, schlussendlich bin ich jetzt gleich im Stadion. Wieso dürfen die Leute oder jetzt auch Passanten nicht reinkommen und schauen, was da noch geschaffen wird, jetzt so kurz bevor Weltklasse Zürich losgeht?
Ja, das ist so, wir haben viel technisches Equipment im Stadion. Das ist teilweise, sind das sehr teure Anlagen, die werden jetzt feinjustiert. Wenn da irgendjemand drankommt, dann fällt vielleicht zeitmässig aus. Wir haben Verschiebungen, dass es nicht exakt ist. Und das ist sehr, sehr, sehr eine heikle Geschichte. Und Normalzuschauer, in Anführungszeichen, weiss auch nicht, welche Bereiche das heikel sind, welche das nicht heikel sind. Und darum müssen wir schauen, dass wir generell jetzt einfach das Stadion geschlossen haben, dass wir wirklich kein Problem haben zum Abend.
Und darum habe ich jetzt einen Kampfrichterausweis bekommen, dass ich auch ins Stadion rein darf. Wir sitzen auf zwei von diesen vielen roten Klappstühlen. 26'000 Leute haben Platz da drinnen. Das ist eine rechte Menge für ein Leichtathletik-Meeting. Wie ist das mit innen und außen? Ist das ein logistisches Problem?
Grundsätzlich ist es eigentlich kein Problem. Das Stadion ist so ausgelegt. Wir haben das Glück, dass wir jetzt bei der Leichtathletik, bei Weltklasse Zürich, der Zuschauereingang ist recht gestaffelt. Durch das, dass die Vorwettkämpfe mit den Nation Challenge sind, kommen die Leute wirklich gestaffelt. Da haben wir beim Eingang kein Problem. Und beim Ausgang ist es so, dass wir per Knopfdruck eigentlich alle Nottore können auftun können. Und dann bringen wir den Personenstrom problemlos raus.
Und da sind auch viele Leute im Einsatz, Securitas, Leute, die mithelfen, den Zuschauerstrom rauszulenken.
Da sind sehr viele Leute im Einsatz, auch auf der ganzen Sicherheitsseite. Genau wie Zahl möchte ich nicht sagen, aber es sind wirklich sehr viele Leute auch im Einsatz. Ja.
Dass alles dann gut geht heute Abend. Wir sitzen jetzt eben auf diesen Stühlen, schauen auf die Wiese, aufs Stadion runter. Ich sehe da einen Haufen Werbeplakate, die Werbebanden. Dann hat es mehr Leute jetzt im Stadion selber, weder noch vor einer Stunde, als ich zuerst mal drin war. Dort steht ein Grüppli Mannen, wo informiert wird. Dann hinten dran sehe ich beim Hochsprung stehen Leute. Was ist denn jetzt eigentlich noch, was muss gemacht werden, sodass der letzte Schliff dann auch noch stimmt?
Jetzt ist es so, jetzt haben wir das dritte Jahr eigentlich im neuen Stadion Letzigrund. Jetzt sind wir ein bisschen eingespielt, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Luft, wir sind ein bisschen weiter, wir wissen eigentlich alles schon das erste Mal, wie es muss stehen. Durch das ist jetzt nicht die gleiche Hektik, wie vielleicht das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr war. Im Moment ist es so, dass wir am 2. Mai parat sind mit allem, weil wir dann Testwettkämpfe haben. Da werden Kamerastandorte noch bestimmt, der letzte Schliff noch ein paar Zentimeter auf die Seite, ein paar Zentimeter auf die andere Seite. Banden werden noch zurückgeschoben, dass sie wirklich im Fernsehen gut sichtbar sind. Also nur eigentlich noch so Feintuning. Es werden Tests gemacht, ob alle elektrischen und elektronischen Anlagen laufen. Das ist so ein bisschen angesagt eigentlich für heute Morgen noch.
Und wer sind die Testsportler? Dürfen sie wieder einmal Hochsprung machen?
Nein, ich mache gar nichts mehr auf der Bahn. Ich bin nur noch Fitnesssportler jetzt.
Und die, die dann da mitmachen bei dem Probelauf, was sind das für Leute?
Teilweise sind das Kampfrichter. Es ist ja so, dass wir haben, glaube ich, fast 300 Kampfrichter im Einsatz und die meisten sind ehemalige Sportler, die eigentlich auch wissen, um was das geht.
Eben nicht, weil ich jetzt einen Kampfrichterausweis habe, muss ich nachher nicht springen, oder?
Das können wir gerne machen, das ist überhaupt kein Problem, das kann ich nicht wegleiten.
Ich habe leider nicht Sprinterschuhe dabei, sonst hätte ich natürlich gerne mitgemacht. Apropos Sprinterschuhe und Weitsprung, Hochsprung, ich habe mir jetzt noch überlegt, was ist eigentlich mit den Materialien, die die Leute brauchen? Also wer sorgt für die Kugeln von den Kugelstösserinnen? Wer sorgt für die Stäbe vom Stabhochspringer?
Wir haben, wie gesagt, die 300 Kampfrichter im Einsatz. Da hat es verschiedene Kampfgerichte von diesen verschiedenen Disziplinen. Die nehmen das persönliche Wettkampfmaterial, die Wettkampfgeräte von den Athleten, nehmen die auf Platz. Und alles, was ein bisschen grösser, was ein bisschen schwerer ist, was man nicht kann, unter den Arm klemmen kann, dafür sind wir zuständig. Und das machen wir im Vorfeld jetzt in diesen 3-4 Tagen.
Ist es auch schon vorgekommen, dass jemand seine Kugeln nicht hatte in Zürich, weil er sie eigentlich gerne irgendwo mitgenommen hätte, aber nicht angekommen ist, zum Beispiel gerade nach Peking?
Nein, das ist mir nicht bekannt. Was wir aber alle Jahre immer ein bisschen Probleme haben, das ist mit Stabhochsprungstäben, weil die halt rein von der Logistik, auch vom Flieger her, meistens Probleme geben. Und dann müssen wir dort meistens noch irgendeinen Stabsack nachher rennen. Ja.
Also dann ist das nicht das Gerücht, dass nicht jede Fluggesellschaft die Stäbe transportiert?
Ich weiß nicht, ob es jede Fluggesellschaft ist. Auf jeden Fall gehen es nicht in jeden Flieger. Also gehen nicht in die kleinen Flieger, gehen die Stabhochsprungsäcke nicht, nein.
Das ist auch nicht schlecht. Sie machen jetzt das zum sechsten Mal, Rolf Schläfli, da der ganz logistisch Aufwand. Sie sind Logistikchef da zum sechsten Mal. Gibt das eine Routine oder ist das Kribbeln so kurz vor dem Wettkampf noch genau gleich da wie beim ersten Mal?
Das Kribbeln vor dem Wettkampf ist definitiv auch da. Es hat im Vorfeld ist jetzt viel ruhiger geworden. Eben, wir haben es jetzt das dritte Mal wirklich im neuen Stadion. Es ist das dritte Mal fast identisch. Es gibt immer so Nuancen, die man noch anpasst, aber es ist das dritte Mal fast identisch. Und da ist man im Vorfeld ist man definitiv weniger nervös. Je näher das aber dann das Meeting kommt, dann kommt das Kribbeln wieder. Haben wir wirklich funktioniert? Wenn es kommt, kann regnen, was haben wir? Haben wir wirklich alles vorbereitet? Sind die Regenschütze parat? Was müssen wir noch? Also das Kribbeln ist auch, wenn es Routinen ist, da. Und ich glaube, das muss auch sein. Dann haben wir wirklich auch die Spannung und weiss, dass es dann gut läuft.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und dann haben Sie sich noch Zeit genommen in dieser Spannungsphase vor dem Meeting. Und wir schauen nachher gerade auch das an, was er erwähnt hat, Rolf Schläfli, dass eben der Probedurchgang mit der Kamera gemacht wird. Wir haben einen Mann vom Schweizer Fernsehen da, wo wir miteinander das genauer anschauen, wie denn das tatsächlich funktioniert, der Probelauf um 2 heute Nachmittag.
Seeing you never thought I'd find such understanding.
Und Speer, die durch die Luft fliegen. Und Stefan Koch hat es im Bild. Er macht aber nicht einen Kriegsfilm, sondern er macht Live-Bilder von Weltklasse Zürich im Leichtathletik-Meeting, das heute Abend da am letzten Grund über die Bühne geht. Stefan Koch ist jetzt bei mir ganz entspannt, Hände im Hosensack. Sind Sie noch nicht nervös, Herr Koch?
Nein, das wäre ein bisschen zu früh. Es geht noch ein paar Stunden. Es ist ein Tag, wo wir haben uns jetzt ein Jahr lang Gedanken gemacht, wie wir den Tag optimal gestalten wollen. Und jetzt geht es darum, alle Informationen geballt, punktuell weiterzugeben, alle Leute, die da können. Und nein, angespannt bin ich überhaupt nicht. Das kommt dann am Abend.
Sie sind Regisseur, Sie sind für das internationale Bild zuständig. Wir stehen jetzt da oben im Zuschauerbereich und hinter uns hat es x Sitz dort oben. Auch so eine, was soll ich sagen, fast eine Glastribüne. Ist dort oben eigentlich die Regie oder sitzen Sie da bei diesen Bildschirmen, die wir jetzt gerade sehen?
Also wir sitzen unten innen in den Übertragungswegen. Das sind eigentlich vier Regien, wo wir das Weltbild machen. Wir haben eine Hauptregie, wo wir die Läufe machen und alles zusammensetzen. Und dann haben wir drei technische Regien, wo wir die technischen Disziplinen produzieren.
Das ist nicht wahr. Jetzt sind Sie Regisseur und sind nicht einmal live im Stadion dabei.
Ja, das ist manchmal fast ein bisschen Frust. Wir sind in einer ganzen, wie in einer virtuellen Welt mit einem Haufen Monitoren, einem Haufen Kommunikation. Und es ist manchmal noch schwierig, um das Gefühl genau überzubringen, das im Stadion herrscht. Ich habe da einen kleinen Tick, ich gehe zum Beispiel immer kurz vor der Sendung, so kurz wie es geht, vorher nochmal ins Stadion, ein bisschen schnaufen, zwei, dreimal rumschauen und um irgendwie probieren, das Gefühl dann auch zu transportieren.
Gut, wir laufen miteinander mal die Stege da runter, gehen runter auf den Platz und sehen dann auch, schauen uns da noch die Kamera und Sacheninstallationen an. Jetzt ist das ein Ereignis. Man muss eine Geschichte erzählen mit diesen Bildern. Eine Geschichte, die da passiert. Man muss, wie Sie gesagt haben, auch die Stimmung überbringen. Wie macht man das?
Ja, das ist die Frage, die sich alle stellen, glaube ich, die Leichtathletik produzieren. Das ist sehr anspruchsvoll, weil es nicht eine Geschichte ist, wie in einem Fußballmatch, sondern es sind 16 Wettkämpfe, die in zwei Stunden stattfinden. Und wir müssen versuchen, das adäquat rüberzubringen, sprich alle Wettkämpfe, alle Entscheidungen zu erzählen. und trotzdem die wichtigeren herausheben und den Fokus auf die wichtigsten Geschichten nicht zu verlieren. Das ist sicher die grösste Herausforderung an dieser Produktion.
Und hat es dann auch Leute gegeben, die schon gesagt haben, nachher angerufen beim Schweizer Fernsehen und gesagt, oh, das haben wir verpasst, warum hat das der Koch nicht gezeigt? Gut, sie haben nicht gewusst, dass es der Koch ist, aber dass es dann Reklamationen gegeben hat.
Ja, wir haben beim Schweizer Fernsehen einen guten Dienst, der das handelt für uns und auch sehr gut filtert. Das kommt nicht alles bis zu uns. Von dem her habe ich jetzt nicht so den Überblick, was an Reklamationen kommt. Ich glaube, schlussendlich sind wir selber die härtesten Kritiker von uns. Wir schauen auch an, wie das andere machen. Wir schauen uns das sehr genau an. Wir sind auch zusammen mit den Organisatoren in einem sehr engen Verhältnis in Bezug auf die Umsetzung, weil es bei dem Anlass sehr wichtig ist, auch wie sie ihren Zeitplan gestalten, dass wir unsere Geschichten ineinander verschachteln und erzählen können. Und ich glaube, in dieser Zusammenarbeit sind wir relativ harte Kritiker. Ich würde jetzt sagen, viel mehr als das, was aus unseren Kreisen kommt, wird nicht auch von den Zuschauern kommen.
Dann war eure Eigenkritik letztes Jahr relativ hart, weil dieses Jahr gibt es einen Probedurchgang am Nachmittag um 2. Dann ihr mit Sportlern das Ganze durchchecken, die Live-Situation eigentlich aufnehmen. Was ist denn nicht gut gewesen letztes Jahr?
Sowohl die Organisatoren wie auch das Schweizer Fernsehen, die das produziert, ich würde sagen, wir haben die höchsten Ansprüche, die man an sich stellen kann. Und denen ist es natürlich immer schwierig, gerecht zu werden. Unser Problem da ist, wie gesagt, wir haben 16 Wettkämpfe in 2 Stunden, 16 Entscheidungen, wovon zum Teil 4 parallel laufen, 3 technische Disziplinen und ein Lauf. Und Fernsehen funktioniert linear, das heisst, wir müssen hintereinander reihen. Und um das alles zu koordinieren, wir sind ein Team von etwa 100 Leuten, wie gesagt, auf 4 Regien, dann müssen wir das koordinieren zum Beispiel mit der Eventpräsentation im Stadion, weil eine Einzelvorstellung muss genau synchron mit ihnen zusammen sein, weil nur dann jubelt das Publikum und winkt der Läufer zum Beispiel dem Publikum zu. Und um das alles zu verschachteln und zusammen zu koordinieren, haben wir bis jetzt eigentlich nur die Chance gehabt, das einfach am Wettkampf ab 8 Uhr zu machen. Und da das die höchste Herausforderung ist, probieren wir das zu simulieren heute Nachmittag und haben einen genauen Ablauf gemacht für 3/4 Stunde, wo wir da genau die Koordination vor allem probieren zu üben, feststellen, wo haben wir noch Probleme, wo haben wir noch Schwächen, dass wir nicht immer bei Null starten, weil wir einmal im Jahr Leichtathletik machen in dieser Dimension. Wir treffen uns am Mittag um 1 und sollten am Abend um 8 Uhr die beste Eintagesproduktion vom Jahr liefern. Das ist der Anspruch, den man hat an Zürich. Und das ist einfach nicht ganz so einfach. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir das noch optimieren können.
Und darum kommt eben am Nachmittag um 2 die Kamera da nebendran in Einsatz, die jetzt da noch versteckt ist. Also ich nehme an, es hat die Kamera drunter, ich weiß es gar nicht. Aber es hat ein SF-Signet vorne dran, darum bin ich jetzt davor ausgegangen. Ungefähr 26 Kameras sind da. Dann ist der Stuhl immer besetzt. Da sitzt also einer 2 Stunden lang mit dem Kopfhörer, der Anweisungen überkommt aus dem Regiebus da und muss einfach weibeln und machen und das richtige Bild treffen.
Genau, wir machen in dieser Sportart relativ genaue Planung schon. Wir haben eine Regiebesprechung, etwa in einer Stunde teilen wir zu, wer in welchem Lauf welchen Favorit hat, zum Beispiel. Also wer auf welcher Bahn läuft, welche Kamera welches Gesicht muss machen, dass wir die Geschichte erzählen können. Und das heisst, das meiste wissen sie schon, die Kameraleute, die draußen sind, oder auch die Slow-Operateure, die nachher Zeitlupen zusammenstellen und so weiter. Und nachher tun wir nur noch so knapp wie möglich probieren, die Anweisung zu geben, wie wir es jetzt schlussendlich zusammensetzen. Und das ist eigentlich schlussendlich intuitiv. Nach einem Haufen Denkarbeit sollte eigentlich eine gute Sportproduktion sich auf die Emotion konzentrieren und auf den Moment und irgendwo schlussendlich dann aus dem Bauch kommen.
Sind das Leute, die sich gegenseitig kennen? Also kennen Sie Ihr Team, das da drin sitzt an der Kamera?
Ja, das ist ein sehr eingespieltes Team, da kennt man jeden sehr gut und jede. Und das ist sicher eins von den Plus. Und es ist auch eine von den Chancen, dass man möglichst viele Leute an die gleiche Position setzt wie vor einem Jahr. Logisch hat man vieles vergessen, aber nach einer Weile kommt auch einiges zurück, dass man wenigstens ein bisschen Kontinuität hat.
Was macht der Stefan Koch heute nach Weltklasse Zürich?
Ja, ich gehe das ja so schnell wie möglich heim. Ich habe vor einer Woche meinen zweiten Sohn bekommen.
Gratuliere!
Und ich glaube, ich habe dann noch relativ eine strenge Nacht vor mir. Und ausnahmsweise gehe ich so schnell wie möglich heim und stelle dann so schnell wie möglich um auf Privatleben.
Ein Sohn hat es gegeben, einen zweiten Sohn. Vielleicht ist er ein paar Jahre dabei da bei Weltklasse, so Jugend trainiert mit Weltklasse am Mittwochnachmittag. Das ist nämlich unter anderem ein Thema bei uns in der zweiten Stunde im Treffpunkt. Merci vielmals, Stefan Koch. Wir drücken deinen Daumen für heute Abend und alles Gute.
es jetzt weg, wo die andere Ufer sehen und von dem Ganzen noch viel mehr. Es ist so weit, ich zeige dir meinen letzten Plan und neue Grenzen nehmen, werden meine letzten Kräfte tragen. Was alles mal ist, soll doch so bleiben, wie es muss sein. Einfach ohne mich. Bitte bring mir das Meer ans Ende der Welt, wo alles nicht so ist, wo alles anders zieht. Nimm mich einfach an der Hand und bring mich an den Ort, wo alles anders zieht, wo nur in mir drin zu finden ist. Ich warte nicht mehr, verschiebe nichts auf irgendwann. Von alle Hürden werden mit meinem Herz auch alles tragen. Ich ziehe mich jetzt einfach draus und fort von hier, wo die andere Ziele sehen und darüber aus noch so viel mehr. Was alles mal ist, soll doch so bleiben, wie es muss sein. Einfach ohne mich. Bitte bring mir das Meer ans Ende der Welt, wo alles nicht so ist, wo alles anders zieht. Nimm mich einfach an der Hand und bring mich an den Ort, wo alles anders zieht und ohne mehr drin zu finden ist. Bitte bring mir das Meer als Ufer von der Zeit, wo alles nicht so ist, wo alles anders zieht. Nimm mich einfach an der Hand und bring mich an den Ort, wo alles anders zieht und nur in mir drin zu finden ist.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Im Moment ist ruhig, vielleicht übertrieben, aber es läuft noch nicht so viel da im Letzigrund-Stadion in Zürich, so kurz vor dem Leichtathletik-Meeting. Aber am Mittwochnachmittag, da hat es tatsächlich anders getönt. Über 1500 Kinder haben mit den grossen Stars, wie zum Beispiel Asafa Paul oder der Blanka Vlasic, können trainieren. Und die Begeisterung, die war einfach gross gewesen. Aber am besten lassen wir doch gerade Andrea kurz erzählen, wie das abgelaufen ist, als er hier ins Stadion kam, ist am Mittwochnachmittag.
Also, wir sind auf der Tribüne gehockt, von dort hinten sind sie reingekommen. Und dann mussten wir für alle einen riesen Applaus machen. Und das hat angefangen wehtun in der Hand. Und also bin ich Hürden laufen. Also, es war lustig gewesen, über die Böckli und über den Gumpen und spielen.
Es war lustig, es hat ihm gefallen, dem Andrea, und sehr wahrscheinlich ist er nächstes Jahr auch wieder dabei. Mehr zum Erleben von all den Kindern, die bei der grössten Turnstunde der Schweiz mitgemacht haben, gibt es im Treffpunkt hier aus dem Letzigrund. Und man redet auch darüber, wie sich in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, die Sportbekleidung auch von den Top-Athleten verändert hat. Der Treffpunkt aus dem Letzigrund, das ist Ladina Spiess. Ganz nahe bei den grossen Stars der Leichtathletik. Das ist natürlich nicht schlecht. Für Bettina Borner ist das Alltag, vor allem in den Tagen, wo sie als Athletenbetreuerin bei Weltklasse Zürich einen Haufen um die Ohren hat mit den Leichtathleten. So viel, dass sie jetzt heute Morgen nicht bei uns in der Sendung sein kann. Aber am Mittwochabend, wo die Kinder trainiert haben mit den grossen Stars, da hat sie kurz Zeit gehabt. Und ich habe Bettina Borner dann gefragt, was sie als Athletenbetreuerin so kurz vor dem Start noch alles erledigen muss.
Ja, am Freitagmorgen ist sicher der grösste Teil gemacht, weil wir haben am Donnerstag, was wir nennen, das technisches Meeting, wo alle Athleten ihre Bahn zugewiesen bekommen, wir, dass der Manager mitteilt, wo sie starten, in welcher Bahn, und man dort meistens herausfindet, falls noch einer fehlt oder einer ausfällt, was man dort dann machen müssen. Am Freitag am Morgen tut sich das alles ein bisschen einpendeln, dann tut man sich einfach vorbereiten auf den Nachmittag, weil ab dem Nachmittag bin ich dann im Stadion, schaue, dass dort alles vor Ort klappt. Am Morgen geht man noch ein bisschen rum, redet mit allen, sind alle zu Weg, haben alle gut ausgeschlafen, fühlen sich alle fit für am Abend und schaut, dass wirklich keiner noch irgendein Wehwili oder ein Boboli hat, wo man muss sagen, oh, da muss man schon anfangen zu schauen.
Sie haben viel Erfahrung in der Athletenbetreuung. Kann es sein, dass dann vor lauter Nervosität und Spannung eben ein Wehwili und Bebeli mehr kommt an einem Freitagmorgen wieder sonst?
Bei den Athleten meinen Sie?
Ja. Nein. Auf jeden Fall.
Nein, die sind sich das so gewohnt. Also das ist ja für die Daily Business, die reisen von einem Meeting zum anderen. Das sind wir jetzt nicht eine Ausnahme. Die wissen, wie mit dem umgehen, die wissen, wie sich vorbereiten. Die haben alle Routinen, wie sie das machen. Die einen stehen früh auf, essen früh zum Morgen, damit sie früh zum Mittag können essen. Die anderen schlafen aus und nehmen erst um 4 Uhr den Snack ein. Also das ist eine Routine, die jeder selber schon lange sich eingespielt hat mit.
Das ist eine Routine, sie sind auch lange unterwegs, die Athleten. Kaum zu Berlin, gehen sie wieder auf Zürich. Die meisten gehen gar nicht heim, kehren oder Koffer wechseln. Kann man irgendwie ein Stück Heimat bieten, jetzt auch da bei Weltklasse Zürich, diesen Athleten und Athletinnen?
Ja, ein Stück Heimat, weiss ich jetzt nicht, ob wir das ihnen bieten. Wir bieten ihnen den besten Komfort, den wir können. Also wir schauen, dass das Essen auf alle ausgerichtet ist, ob Vegetarier oder Muslim oder was auch immer ihre Ansprüche sind. Wir schauen, dass das Essen ausgerichtet ist auf die und auf ihre Trainingseinheit und Sportleressen. Wir schauen, dass die Hotelzimmer gut sind, wenn sie irgendeinen Spezialwunsch hat, ob das ein Küssi ist oder heute ist jemand gekommen und hat gesagt, er müsse seinen Hausschlüssel heimschicken. Ich nehme an, daheim hat jemand den Hausschlüssel verloren. Machen wir natürlich auch. Also wir schauen einfach, dass sie wirklich das Gefühl haben, wir umsorgen sie und dass sie sich wohlfühlen. Heimat bringen ist immer ein bisschen schwierig, weil von daheim weg ist immer schwierig für die, weil die Familie nicht um ist, das normale Umfeld. Aber wir versuchen es ihnen so angenehm wie möglich zu machen, wenn sie in Zürich sind.
Kommt dann auch mal einer mit Heimweh-Sorgen zu der Bettina Borner?
Mit Heimweh-Sorgen nicht, aber es kommen ein paar, die sagen, oh, ich habe meine Familie schon lange nicht mehr gesehen, kann ich meine Frau und meine Kinder mitnehmen und darf ich die auch da unterbringen? Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber am Schluss ist es halt einfach nicht möglich, weil sonst müssten wir wahrscheinlich das Hotel anbauen, wenn jeder noch seine Familie mitnehmen könnte. Und unser Budget ist einfach auch für das nicht ausgerichtet.
Es stürzt sich im Moment ja alles auf den Usain Bolt. Morgen Donnerstag. Das heisst, während der Sendung dann gestern Donnerstag hat er die Autogrammstunde am HB. Braucht er eine besondere Begleitung, eine besondere Betreuung jetzt von Ihrer Seite her?
Zu einem gewissen Grad ja, aber eigentlich nur, weil wir einfach versuchen, ihn so gut wie möglich abzuschirmen. Weil er hat sehr viel Trubel gehabt, er hat sehr viel geleistet und wir wollen, dass er so gut wie möglich sich vorbereiten kann auf den Freitag, dass er trainieren in Ruhe, dass er ausschlafen kann und dass er auch in Ruhe gelassen wird, wenn er durchs Hotel läuft. Darum haben wir sicher vielleicht den einen Security-Media oder wir schauen auch, dass das Auto gerade vor der Tür steht, dass er nicht warten muss, dass halt die Leute finden zu Hause und verstehen sie auch, jeder will einen Unterschrift von ihm und jedes Foto und da versuchen wir ihn einfach ein bisschen abzuschirmen.
Der Usain Bolt hat viel Geld bekommen, dass er da zu Zürich startet. Der genaue Betrag wird ja nicht genannt. Das hat der Meetingdirektor deutsch und deutlich gesagt. Der Tyson Gay ist nicht da, weil er den Betrag, den er verlangt hat oder sein Management verlangt hat, nicht bekommen hat. Ist das die Zukunft vom Sport? Ist das auch die Zukunft von Weltklasse Zürich, dass man eigentlich muss märten und schauen, dass man gleich die besten Athleten anbringt?
Ja, ich glaube, ich weiss nicht, ob das Zukunft ist. Es ist schon immer ein bisschen für die Aussider ein Märchen gewesen. Es ist das Verhandeln. Man schaut, was ist jemand wert oder was ist er nicht wert. Ich glaube eher, Zukunft ist, dass sich die Athleten auch wieder daran gewöhnen müssen, dass sie gegeneinander starten müssen, damit sie überhaupt in die Rennen kommen. Das ist sicher mit der neuen Diamond League auch ein Thema, das sehr gross ist. Und ich würde jetzt eher sagen, es kommt zurück zum Trend, es müssen alle gegen alle laufen. Und sie werden nicht speziell bezahlt, weil sie gegen einen laufen oder gegen den anderen nicht.
Das war Bettina Borner, Betreuerin der Leichtathletinnen und Leichtathleten hier bei Weltklasse Zürich. Am Mittwoch konnte ich mit ihr reden. Am Mittwoch, wo das Stadion nicht voll, aber immerhin mit 1500 Kindern und ihren Eltern und Betreuern besetzt war. Kinder, die trainieren konnten mit den grossen Stars der Leichtathletik-Szene. Was dort abgegangen ist, ein kurzer Stimmungsbericht gibt es bei uns auf dem Eis im Treffpunkt in ein paar Minuten. Die Begeisterung, die hätten sie sollen miterleben am Mittwochnachmittag da im Letzigrundstadion in Zürich. Über 1500 Kinder sind im Stadion gewesen, zum Teil mit den Eltern, aber zum Teil auch mit Betreuern von ihren Sportvereinen. Und die hatten die grosse Chance gehabt, es ist fast auf eine Tradition, dass am Nachmittag können trainieren mit 24 verschiedenen Top-Athletinnen und Athleten. Die haben sie dann so im Training angeleitet. Es hat auch ein Einlaufen gegeben. Und eben, wie gesagt, die Begeisterung und das Leuchten von diesen Kindern in den Augen, das war unglaublich gewesen, um das miterleben. Am Ende des Nachmittags haben drei Buben und ein Mädchen vom TV Bietzwil ein bisschen geschildert, was sie da erlebt haben und wie ihre erste Begegnung mit den Stars im Stadion war.
Ja, also wir haben sie echt begrüßt mit viel Applaus und dann haben die Moderatoren alle vorgestellt. Also jeder Name gesagt, was sie für eine Disziplin ausüben.
Und bei wem ist am meisten geklatscht worden?
Eigentlich bei allen gleich viel.
Jemand hat, glaube ich, noch Geburtstag gehabt, oder?
Oh Gott, wie heisst jetzt die...
Aber gesungen haben schön, das ist die Hauptsache. Und nachher sind die Athleten ja da quasi auf der Bahn gestanden. Was haben sie dann nachher gemacht?
Also wir haben eingeturnt.
Und das ist wie gegangen?
Zuerst eine Runde säckeln
Und dann noch diese Übungen.
Und nachher habt ihr welche Disziplin gemacht?
Also ich war im Hochsprung gewesen.
Und du?
Ich bin auch beim Hochsprung gewesen.
Ego.
Alle vier beim Hochsprung. Mit wem zusammen habt ihr trainiert? Und vor allem, was ich wissen wollte, was habt ihr gelernt?
Einfach das Hochspringen.
Und die Athletin, die euch begleitet hat?
Vlasic.
Ist es die gewesen? Die grösste Frau da, gell, auf dem Platz. Das ist ja unglaublich. Jetzt, wie sieht es aus mit eurer sportlichen Karriere? Was denkst du, was würdest du gerne mal machen, wenn du jetzt könntest?
Ja, springen.
Und auf welcher Distanz?
1000 Meter.
1000 Meter. Und was hättest denn du gerne mal?
Auch sprinten, aber 400 Meter.
400 Meter, Xenia Richards ist da.
Hast du sie gesehen?
Ja.
Und hast du reden mit ihr?
Nein, noch nicht.
Würdest du noch gerne?
Ja.
Was ist denn deine Paradedisziplin?
Siebenkampf oder so.
Oh, Botz, du bist im Turnverein mit dabei in Bietzwil. Macht ihr vor allem auch Leichtathletik?
Ja, also wir haben am Dienstag oben haben wir Leichtathletik und am Donnerstag haben wir Jugi.
Was willst du mal machen, wenn du weiter gehst im Sport?
Also ich wäre eher jetzt für Weitsprung gewesen, aber es hat niemand aufgerufen. Also ich und Kollegin wären an Weitsprung gegangen, aber dann hat es nicht gegeben. Dann, ja.
Und wie hat es euch gefallen, jetzt, wo es so langsam gegen den Schluss geht?
Mal, bis jetzt eigentlich sehr gut.
Nächstes Jahr wieder dabei?
Ja, also ich schon. Ja, egal.
Ja, was für eine Frage, ob es gut war und ob sie wieder dabei sind. Klar sind sie wieder dabei, die Kinder vom Turnverein Bietzwil, die sehr begeistert waren von dem Anlass, Jugend trainiert mit Weltklasse. Das hat ja bereits Tradition hier bei Weltklasse Zürich. Aber etwas hat es dieses Jahr das erste Mal gegeben, nämlich behinderte Kinder trainieren mit Weltklasse. Die Schweizer Star vom Behindertensport, Heinz Frey und Edi Hunkeler, haben einen Parkour eingerichtet für junge Paraplegiker im Rollstuhl. Und wie die zukünftigen Rollstuhlsportlerinnen und Sportler ihre ersten Spiele und Wettkämpfe hier ausgetragen haben, das hat mein Kollege Marc Schindler vom Kinderradio Pirando miterlebt.
Ich stehe jetzt hier gerade auf der Bahn, auf der Rennbahn, bin hier mitten in den Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer drinnen. Und die sind im Moment gerade dran, so eine Art Bolognese mit Rollstuhl zu machen. Und der vorderste ist wie die Locki, die an mir zieht. Und hinten dran können die anderen einfach anhängen. Also für den Vordersten ist das recht viel Arbeit und hinten ist es, glaube ich, noch recht gemütlich. Ich gehe jetzt da gerade mal zu zwei Herren. Du bist der Jan, gell? Was für eine Übung müsst ihr jetzt da gerade machen?
Ein Anziehen.
Und ist es streng?
Wenn du es schon mal gemacht hast, nicht.
Wie ist es für dich, Silvano? Du lässt dich ziehen, ist noch gemütlich, he?
Ja, das ist schon gemütlich.
Wie ist das so, da mit dem Heinz Frey und der Edith Hunkeler zu trainieren?
Schön eigentlich.
Hast du die beiden schon gekannt?
Nein.
Kennst du die beiden schon?
Nur aus dem Fernsehen.
Und wie ist es jetzt, sie mal live zu sehen?
Ja, cool.
Jetzt gibt es gerade neue Anweisungen von Heinz Frey und der Edi Tunkeler. Die zwei berühmtesten Schweizer Rollstuhlsportler. Aber man kann fast sagen, sie sind wahrscheinlich auch sonst sehr berühmte Sportler, weil so viele Medaillen wie die beiden zusammen hat in der Schweiz gar noch niemand und wahrscheinlich auf der ganzen Welt noch niemand gewonnen.
Dann gibt es Kommando auf die Plätze, fertig los. Das Ziel ist dort zwischen den beiden gelben Markierungen. He, Döckeli. Ich gehe schauen. Ich gehe schauen, wer das erste ist. He.
Sind wir alle bereit? Auf die Plätze! Fertig! Los! Hopp, 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 hopp!
Und dann rasen sie los. Die haben da ein Rechtstempo drauf zum Teil. Die einen sind ein langsamer, die anderen aber was nicht schnell. Also ich habe keine Chance mehr zu Fuß denen da nachher zu kommen. Jetzt hören wir gerade vom Heinz Frey, wer da erst war.
Wer hat gewonnen?
Absolut. Ja.
Jetzt leitet Heinz Frey nach dem Sprint so Tötzli an Boden. Das heisst, nach dem Sprint, nach dem Schnellfahren, geht es jetzt vor allem dann auch um Geschicklichkeit da. Also die müssen da wirklich sehr geschickt mit ihrem Rollstuhl können umgehen. Gehen wir so schnell zu der Edith Hunkeler. Edith Hunkeler, wie ist das so als Spitzensportlerin, die selber trainiert wird? Nehme ich an, auch Trainer hat, die sagen, was mache ich, jetzt können sie mal sagen. Und vor allem geht es um mit Kind. Wie ist das jetzt speziell? Ist das anders? Wie ist das?
Es macht einfach unheimlich Spass. Und ich denke, im Moment ist es einfach wichtig, dass sie Freude daran haben, in dem, was sie machen, dass sie sich bewegen können und so. Und ich glaube, das, was ich jetzt gesehen habe, strahle in den Gesichtern, haben sie mega Freude daran, was wir machen.
Jetzt haben ja die Kinder zum Teil auch so Rollstühle, wo die Rädchen so ein bisschen schräg stehen und nicht gerade. Sie sind ja da Profi. Können Sie mir mal sagen, was das denn genau heisst, wenn es da so schräge Rädchen hat?
Ja, dass man nicht so schnell kippen tut. Also das ist natürlich bei den kleineren Kindern noch ein bisschen wichtig, dass sie eine Stabilität haben. Und es ist auch immer die Art von der Verletzung, die sie haben oder geboren sind mit dieser Behinderung, dass man einfach vorsichtig ist, dass nichts passieren kann. Und je älter dass sie dann werden, je sportlicher und eleganter wird dann vielleicht auch der Stuhl. Aber wenn man klein ist, muss man halt schauen, dass das alles stimmt.
Trotzdem sind ihr jetzt ja alle mehr oder weniger in so sogenannte, ich sage jetzt mal, normalen Rollstühlen, wie man sonst so sieht. Aber wenn man sie jetzt im Einsatz sieht am Rennen, haben ihr ganz andere Rollstühle, oder? Also können Sie mal beschreiben, was das denn für Stühle sind, die ihr Rennen fahrt?
Also wenn ich im Rennstuhl sitze, hat ja das nur 3 Rädchen. Also eins vorne und 2 hinten. Und ich knülle fast im Rennstuhl rein, aber trotzdem sitze ich, ist noch schwer zu erklären. Aber es gibt mir natürlich die ideale Position, dass ich sehr schnell mit dem Rennstuhl fahren kann. Ich tue dann auch nicht den Dreibring anlängen, sondern ich schlage den rein. Und durch das habe ich natürlich viel schnellere Geschwindigkeit.
Und was könnt ihr jetzt mit den Kindern da, wo die normalen Stühle haben, kann man auch gleich etwas trainieren?
Klar, Geschicklichkeit. Also jetzt gehen sie Slalom fahren, jetzt haben sie Startübungen gemacht, wir haben sich auch gut eingewärmt, dass sie auch nichts zerren an der Muskulatur und so. Und von dem her kann man natürlich auch Wettkämpfe machen. Und Geschicklichkeit ist natürlich sehr wichtig, dass man Beweglichkeit hat, dass man so schnell um die Töckchen herumkommt und so. Und die erste Linie ist einfach Spass haben und dann gibt es wahrscheinlich noch kleinere Wettkämpfe.
Gut, danke vielmals, dann lade ich Sie wieder zu den Kindern. Merci. Barbara, darf ich schnell zu dir kommen? Was machen ihr jetzt gerade?
Also wir machen so ein bisschen Bewegungen. Machen. Also Ball so werfen. So.
Und wie gefällt es dir bis jetzt so?
Also gut. Zuerst war ich eben nervös, aber jetzt nicht mehr.
Warum warst du nervös?
Also, ob ich das nicht kann, machen oder so.
Aber jetzt bist du voll dabei.
Ja.
Also, dann lasse ich dich wieder machen, gell? Danke vielmals.
Das war Marc Schindler vom Kinderradio Pirando. Übrigens, ein Link zu den Fotos vom ganzen Anlass «Stars für Kids» vom Mittwochnachmittag. Auch mit Bildern der Rollstuhlsportler gibt es unter drs1.ch. Übrigens, eine Premiere gibt es auch heute Abend. Zum ersten Mal startet die Rollstuhlsportlerinnen und Sportler zu einem gemeinsamen Rennen. Es ist dann auch das Abschiedsrennen vom bekannten Rollstuhlsportler Heinz Frey. Nach heute Abend wird er dann kein Bahnrennen mehr fahren. Es wird sehr wahrscheinlich einen Abschied geben mit Emotionen. Der Treffpunkt auf dem Eis. Wir sind bei den Vorbereitungen dabei, da im Letzigrund, das grosse Meeting. Das startet dann heute Abend am 8.
Come un sasso che l'acqua tira giù. Io mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più. Amo il cielo e tu sei limpido. Dopo il fuoco non ti lascio più. shoot you.
Zürich Weltklasse sind ganz klar auch die, die da mitmachen heute Abend im Letzigrundstadion Zürich im Leichtathletik-Meeting. Sonst wären sie ja nicht dabei, wenn sie nicht Weltklasse wären. Aber nicht ganz so gut, wie die Leistungen sind bei ein paar Athletinnen und Athleten. Das Budget, das sie haben, das ist ganz klar, da gibt es zum Teil auch Unterschiede. Bettina Borner, sie ist Betreuerin von den Sportlerinnen und Sportlern hier beim Meeting in Zürich und sie kennt auch die Verhältnisse ein bisschen. Ich habe sie am Mittwochabend hier getroffen im Letzigrundstadion und ich habe sie gefragt, ob es dann einfach so sei, dass primär die Leistung auch mit einem Budget zusammenhängt.
Also es gibt zwei Aspekte. Es ist sicher der Meeting-Aspekt, wo wir als Meetings die Athleten zahlen oder vor allem auch das Preisgeld. Wenn sie gute Leistung bringen, gehen sie mit dem ersten Platz Preisgeld heim oder dann halt mit dem fünften. Das macht einen Unterschied. Die, die für uns einen promotionellen Ding haben, Wert, heisst, wenn sie uns helfen, Tickets zu verkaufen, wenn wir sie früh announcen können, die bekommen sicher zusätzlich noch Startgagen. Aber das ist unabhängig von dem, was sie von den Föderationen bekommen. Da gibt's verschiedene Systeme in verschiedenen Ländern. Die Engländer haben ein ganz anderes System als die Amerikaner. Und in diesen College, zum Beispiel in Amerika, werden sie unterstützt. Sie können in die Schule gehen und nebenbei trainieren und werden so unterstützt. In England bekommen sie einfach von der Lotterie Geld vom Staat. Je nachdem, wie gut das sind und wie viele Medaillen, das wird dann schon geschaut, welche sind die grossen Stars. Und dann werden halt zusätzlich Geld geboten dafür, dass sie ins Trainingslager gehen können, dass sie ihren Coach einmal mitnehmen können. Das ist überall ein bisschen verschieden, aber sie hängen sicher immer von der Leistung ab.
Jetzt nehmen wir gerade das Beispiel noch von Amerika oder ich denke auch der Bolt in Jamaika, wo das eine grosse Geschichte ist, oder? Dass die Leichtathletik der Lauf, der 100 und 200 Meter und vergleichen daneben kennen Isa Bekele, wo sehr wahrscheinlich unmöglich das gleiche Budget kann haben. Ist das überhaupt noch fair, jetzt auch von den Bedingungen, die jemand hat?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch nicht, dass der Kenenisa ein kleineres Budget hat als der Usain, weil Bedingungen in jedem Land ist der grosse Star, ist der grosse Hero. Und das will jedes Land will sicherstellen, dass der kann gut trainieren kann, dass er die Voraussetzungen hat, die er braucht. Also ich glaube nicht, dass das dort ein Unterschied ist. Sicher ist der ganze Hype im Moment um den Usain und die Sponsoren und all wollen den Usain und vielleicht ein bisschen weniger den Kenenisa Bekele. Aber am Schluss glaube ich nicht, dass es irgendwo einen Unterschied gibt in den Trainingsvoraussetzungen, die die haben, wenn man auf so einem Level ist.
Und der Usain lässt sich natürlich auch besser verkaufen, weil er schon gerade ein Showman ist, wo der Bekele eher einen Schüchen zurückgezogen ist. So macht er wenigstens den Eindruck am Fernsehen. Ist es so?
Das ist so, ja. Der Bekele ist sicher sehr ein introvertierter Mensch. Der Usain eigentlich auch, aber der Usain ist halt noch sehr jung und ist aus einer ganz anderen Kultur. Jamaika ist eine Partykultur, sehr erfreuliche Kultur, weil und in Äthiopien ist das sicher auch anders, weil einfach die Umgebung anders ist und der Kenenisa dazu sicher sehr ein schücher Mann ist und der Usain halt eher einen ist, der gerne mal eine Party macht oder gerne mal ein Witzchen macht. Und das hilft sicher, ja.
Und das liebt natürlich das Publikum, obwohl ein Bekele ja auch gut ankommt. Da werden wir gespannt sein, wie denn das ist am Freitagabend. Jetzt noch mal kurz aufs Budget zurück. Können eigentlich sich alle Athleten das Athletenhotel, das ihr stellt, leisten? Oder gibt es auch Leute, die irgendwo eine Unterkunft suchen?
Also es ist so, die Athleten, die wir einladen für Weltklasse Zürich, das Hotel zahlen wir. Das heisst, wir bringen sie unter, wir verpflegen sie, wir zahlen ihnen die Reise auf Zürich. Das muss nicht der Athlet zahlen. Weil das wäre sicher etwas, wo es sich nicht jeder leisten kann, wo man nicht auch jedem aufbürden könnte. Darum ist das in unserem Budget, wir übernehmen das. Und sobald sie eingeladen sind, kommen sie in ein Hotel und alle wohnen am gleichen Ort.
Wie steht es eigentlich mit Athleten, die auf Zürich kommen oder jetzt gerade an der WM zu Berlin sind und sagen, es wäre eigentlich noch schön im Westen, ich möchte gerne bleiben, sich versuchen abzusetzen? Kennen Sie das Problem?
Das kennen wir eigentlich nicht. Also ich definitiv nicht. Und ich glaube auch in dieser Leichtathletik-Szene, wo wir sind, in dieser Meeting-Szene, in dieser Top-Klasse von Athleten, ist das auch nicht das Thema. Ich glaube, das ist eher ein Thema für kleinere Länder, kleinere Athleten, wo man eine größere Anzahl halt hat, zum Beispiel an einer Olympiade, wo dann die kleinen Länder versuchen, halt vielleicht einmal, was man immer wieder hört, Asyl zu beantragen. Aber das, mit dem haben wir eigentlich nie irgendetwas zu tun.
Das war Bettina Borner, sie ist Betreuerin der Sportlerinnen und Sportler hier bei Weltklasse Zürich. Und wir bleiben im Treffpunkt, ganz klar, bei der Leichtathletik. Schliesslich sind wir ja jetzt eben hier im Letzigrundstadion. Aber wir machen eine neue Tür auf. Und zwar zum Thema der Dress, der Sportdress der Leichtathletinnen und Athleten. Der Treffpunkt in ein paar Minuten hier auf dem Eis. Sicherer, schneller, schöner, das passt natürlich super zur Weltklasse Zürich, wo die schönen und die schnellen Athletinnen und Athleten unterwegs sind. Sicherer, schneller, schöner ist aber auch der Titel von einer Sonderausstellung im Textilmuseum St. Gallen. Da geht es um Textilien im Sport und das ist ja ein Faktor, der doch noch recht wichtig ist. Die Kuratorin von dieser Sonderausstellung ist Ursula Karbacher. Sie ist jetzt hier zu uns auf Zürich gereist. Guten Morgen und willkommen im Letzigrund.
Guten Morgen.
Frau Karbacher, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, im Textilmuseum etwas zu machen, eine Ausstellung zu machen zum Thema Textilien im Sport?
Ja, im 02 habe ich eine Sendung gesehen, einen Dokumentarfilm über Bergsteiger, wo in der Ausrüstung der 30er Jahre die eigene Nordwandbestieg, also in den Spuren gefolgt sind von der Erstbestiegen von der eigenen Nordwand. Und sie haben dann so gesagt, also Chapeau, was die früher geleistet haben mit anderen Textilien und Materialien.
Das zeigt eben, dass die Materialien doch sehr entscheidend sind, auch heute im Sport. Schauen wir doch jetzt zurück und beschränken uns auf die Leichtathletik.
damals beim Sport, kann man sagen, war eigentlich Mannensache gewesen, wenn man zurückschaut. Vor allem auch im Militär hat man ja müssen turnen, in den Turnverein. Das sind zum Teil dann einheitliche Dress gewesen, die sie getragen haben. Was ist es gewesen? Was haben die Sportler angehabt?
Also die Sportler im 19. Jahrhundert, die Turner, haben vor allem Baulen angehabt. Und so weite, bequeme Hemli mit offenem Kragen und auch weite Hosen, meistens wadenlang. Und erst so um 1900 haben sie Flanell oder Trikot angelegt.
Und die Farbe?
Die Farbe war sehr oft weiss gewesen. Und dann später ist auch die Hose sehr viel dann blau. Das Blaue war auch noch drin gewesen.
Haben Sie eine Ahnung, warum das das ist? Warum dass man das auf das Weisse so fixiert hat? Ich erinnere mich auch nur an früher, die eidgenössischen Turnfeste, da war weiss die dominante Farbe gewesen.
Also ich denke, es hat einfach auch mit dem Waschen zu tun. Weiss kann man bleichen und waschen und es wird wieder ganz sauber. Und es wirkt dann natürlich sehr schön, gerade bei so. Sie haben ja dann sehr viele so Pyramiden gemacht mit den Turnern und Formationen und das hat dann natürlich schön gewirkt.
Dann sind die Frauen langsam auch in den Sportbereich gekommen. Sie sind vom Sportplatz auftaucht. Was war anders bei den Frauen, bei der Bekleidung, wieder bei den Männern?
Also die Frauen, die haben müssen ja ganz lange eigentlich die Alltagskleidung anhaben. Sie haben gar noch nicht dürfen sofort etwas Leichteres anhaben. Oder eben Flanell und Trikot haben sie noch nicht anhaben dürfen.
Also sie sind mit den Röcken auf dem Sportplatz gewesen, weil man hat ja noch Röcke getragen früher.
Ja, sie sind ziemlich lange mit den Röcken gewesen oder haben müssen wadenlange Röcke und dann noch ein paar Hosen drunter, dass man, wenn man unter einen Rock gewesen hätte. Ganz am Anfang haben sie sogar oft noch das Korsett drunter angehabt. Und sie hat natürlich anders turnen als Männer.
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Mit dem Korsett turnen, da hat man andere Bewegung gemacht. Da ist man nicht einen 100-Meter-Lauf losgegangen. Ist denn das aus moralischen Gründen gewesen, dass man sich da hat fast müssen verhüllen?
Ja, ich denke, es war moralisch gewesen, aber es war ja auch die Einstellung, eine Frau, das Rückgrat von der Frau ist zu wenig stark. Sie muss ein Korsett für die Stärkung haben. Das ist dann erst eigentlich so 1910 und dann nach dem Ersten Weltkrieg ganz klar gewesen, dass sie kein Korsett mehr braucht.
Was waren es für Sportarten, die die Frauen gemacht haben damals in dieser doch ungewöhnlichen Sportkleidung?
Also sie haben natürlich viel mehr so Übungen einfach gemacht oder Ballspieler, so eine Art Ringelspiel, der Kreislauf, der Ring, ich weiß nicht mehr gerade, wie heisst der Ringler. Da,
also das, was der Tilly hat, ja genau, ah, das haben wir früher in den Turnhallen auch noch gehabt. Der Rundlauf, ja, haben wir dem gesagt.
Hat das geheissen, genau, sättige Sachen haben sie dann immer gemacht.
Dann ist langsam eine Vermischung gekommen, dass Frauen und Männer doch einmal haben können, das Gleiche anlegen können. Sie haben vorher den Stoff erwähnt. Baumwolle war es früher gewesen. Wenn, das kann jetzt gerade nicht.
1900 ist der Trikot so gekommen, bei den Männern und Flanell. Und bei den Frauen auch, aber es ist länger gegangen. Also ich kann mich erinnern, es hat so, wir haben im Museum mal Turnkleider aus den 50er Jahren und die sind also alles noch so Baumwolle Atlasstoffe gewesen. So ganze Kleidchen, die blauen, so ein bisschen Pumphosen.
Also hat sich da schon einiges verändert. Flanell-Trikot ist gekommen anstelle der Baumwolle. Und heute kann man sich das irgendwie auch nicht mehr so vorstellen, dass jemand in einem Baumwollgewändli einen 100-Meter-Lauf sprinten würde. Wie sich's entwickelt hat bis heute, was die Sportler heute Abend tragen, was das für Materialien sind und ob sie etwas damit zu tun haben, dass sie so schnell sind, das fragen wir Frau Karbacher in ein paar Minuten in unserem Treffpunkt aus dem letzten Grund Zürich.
Oh, Viertel zum Treffpunkt auf dieser Seite. Verkehrsinfo DRS von 10.43 Uhr. Stau nach einem Unfall in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und dem Gubrist-Tunnel.
Irgendwas geht immer, weil es liegt am Horizont und vielleicht geht da noch mehr. Mach's jetzt bloß nicht schlimmer und nimm's nicht so schwer. Was hast du nur falsch gemacht? Warum fühlst du dich verkohlt? Erst hat sie dir so viel Glück gebracht und dann hat sie's wieder abgeholt. Für eine Antwort ruft die Auskunft an und dann mal sie auf ein großes Schild und schreibt darunter, halt so wild. Irgendwas geht immer, das Licht am Horizont und vielleicht geht da noch mehr. Mach's jetzt bloß nicht schlimmer und nimm's nicht so schwer. Was hat dich hierher geführt? Und wer hat dich im Sofa festgeschnallt? Wenn du glaubst, du kannst dran drehen, was hier passiert, dann tust, bevor die Seifenblase knallt. Jeder kommt mal auf den Hund, na und? Doch wenn's nicht passt, dann kleb nicht dran und fang es doch mal anders an. Irgendwas geht immer. Da ist Licht am Horizont und vielleicht geht da noch mehr. Mach's jetzt bloß nicht schlimmer und nimm's nicht so schwer. Irgendwas geht immer. Da ist Licht am Horizont und vielleicht geht da noch mehr. Mach's jetzt bloß nicht schlimmer und nimm's nicht so schwer.
Immer noch nicht ganz erholt, wirklich nicht, dass damals vor 1910 die Frauen noch mit einem Korsett Sport gemacht haben. Ganz klar, die Ursula Karbacher, Kuratorin vom Textilmuseum St. Gallen, hat uns schon erklärt, dass die Frauen damals halt noch nicht die sportlichen Leistungen gebracht haben, wie heute zum Beispiel auch am Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich. Es gibt eine Ausstellung, die heisst «Sicherer, schneller, schöner» und darum ist auch Ursula Karbacher da bei uns in Zürich im Letzigrund. Frau Karbacher, Sie haben uns vorher gesagt, eben nebst dem Korsett, wo ich einfach absolut fasziniert bin davon, Baumwolle war so Textilien gewesen, die man hatte. Dann später ist das Trikot dazugekommen und Flanell. Bei dem ist sie ja jetzt auch nicht geblieben. Heute Abend die Sportler hier im Letzigrund, die sind nicht in Flanellhemdli unterwegs oder irgendwelchen Trikothösli. Was hat es denn da gebraucht für eine weitere Entwicklung? Wie ist die Entwicklung weitergegangen?
Also die Entwicklung ist weitergegangen, zuerst mit den ersten Kunstfasern und dann natürlich auch durch die Nase, durch die Raumfahrt. Für das Militär hat man immer weiter geforscht und dann in letzter Zeit, natürlich in den letzten Jahrzehnten, ganz fest im Spitzensport auch. Also ich habe hier zum Beispiel auch, die Leichtathletik hat ja mal den Swift-Anzug gehabt, einen Ganzkörperanzug, und der ist dann wieder nicht mehr aktuell gewesen, aber sie sind immer am Forschen. Und jetzt auch von der EMPA, sie sind seit 06 bis nachher wieder 010 am Forschen und vor allem mit den Leichtathleten, was am besten ist. Und dort haben sie Probanden, Leichtathleten, die auf der Laufbahn rennen, einmal nackt, einmal mit herkömmlicher Kleidung und einmal mit der neuen, die sie jetzt ausprobieren, mit der neuen Kleidung. Und das ist meistens Polyester. Und das heisst ja nichts, zwei Polyesterlagen, das heisst noch gar nichts, aber es ist natürlich, was drinsteckt in der Nanotechnologie, was den ausmacht.
Ist denn das so wichtig, was man am Körper treibt für die sportliche Leistung? Sie haben mit dem EMPA eben Kontakt gehabt. Können Sie da etwas sagen dazu, ob das tatsächlich so viel ausmacht?
Ich denke, also, es kommt darauf an, vielleicht für welche Sportart als Art sehr stark. Also, wenn wir jetzt an Schwimmen denken, macht das enorm viel aus. Und es macht sicher sehr viel aus von der Thermoregulierung vom Körper selber, dass der Körper immer etwa gleich warm ist. Und das macht sicher viel aus, auch für die Leistung.
Wie tut man da eigentlich weiter forschen? Also Sie, die jetzt hier im Textilmuseum die Sonderausstellung haben, gibt es eigentlich noch etwas Neues zu erfinden? Oder ist man jetzt nicht einmal fertig und sagt, ja, das ist es jetzt, jetzt haben wir den Höchststand erreicht, wie man ja manchmal bei den Leistungen im Sport das Gefühl hat?
Also eigentlich habe ich keine Angst, dass wir wieder etwas Neues finden. Das ist ja davon. Also, man redet ja viel vom Materialdoping und es ist ja, man verschrickt dann schon manchmal. Und es gibt ja dann wieder eine Regulierung, aber es ist ja eigentlich ein Fortschritt und eine Änderung. Und in welche Richtung denn das auch immer geht, aber ich denke schon, dass es immer wieder eine Änderung gibt.
Etwas, was sich auch verändert hat, da kommen wir jetzt weg von den Textilien, sondern sonst so zum Aussehen von den Sportlerinnen vor allem, aber auch bei den Sportlern. Mir ist aufgefallen, dass viele Sportler auch bei den Schnellläufen plötzlich Schmuck tragen, wo früher noch undenkbar war. Oder dass sie geschminkt sind und sich besonders schön auch geben. Was ist das für eine Entwicklung? Warum treibt man jetzt plötzlich Schmuck, wo man denkt, das verhindert ja nur eine gute Leistung früher?
Also gewisse Modeströmungen hat es immer gegeben, wenn man an Schweißband denkt von Tennisspielern. Und jetzt da sind es so Glücksbringer, die es anhaben. Und das sind Goldketten und ich denke, das Gold ist jetzt auch sehr aktuell und es ist auch sehr attraktiv, wenn Sie dann die Ketten anhaben. Und es ist jetzt gerade wieder, ich denke, auch so eine gewisse Modeströmung.
Wenn Sie nicht das Gefühl, das stört doch, wenn man springt?
Mal rein theoretisch. Und es ist ja meistens in den Schulen, sind die Goldketten, so Ketten verboten für den Sport. Aber ich denke, es ist auch eine Glaubensfrage.
Und Schminke, warum schminken sich die Frauen im Sport? Also ich denke, die schwitzen ja nachher und dann.
Es hat mit dem Fernsehen zu tun, mit ihrem Auftritt. Also man sieht auch mit den Frisuren, wenn man es beobachtet. Viele hat man das Gefühl, sie haben wirklich geschaut, dass sie eine schöne Frisur haben oder besondere Haarbänder drin. Ich denke, es gehört zum Fernsehauftritt irgendwo auch. Und heutzutage verkauft man ja auch den Sportler, also Person auch. Die Sportler, Sportlerin und nicht nur die Leistung. Also
sie sind eigentlich auch eine Werbeikone, die Sportlerinnen schlussendlich. Und da sind Schminke, Aussehen, Kleider sehr wichtig.
Also ich denke so, die Usain Bolt für Puma, das ist ja ein riesen Werbenauftritt und für Puma eine steile Karriere also im Moment. Und es nützt insofern, was ich jetzt erfahren habe mit den Textilien. Es wird dann von diesen Firmen natürlich neue Forschung betrieben und die Forschung wird dann innerhalb von 2-3 Jahren abgebrochen auf die Allgemeinheit. Und sie hat dann fürs Wandern auch etwas billiger, das, was dann geforscht wurde, ist für einen Spitzensport und kann profitieren.
Also das ist eine Entwicklung, die immer weitergeht, die schlussendlich dann auch einmal, ich sage jetzt einmal, auf den Breitensport abgebrochen wird. Jetzt gerade, das betrifft aber schon eher jetzt so Outdoor-Kleider, also Sachen, die man braucht zum Wandern.
Ja, Outdoor-Kleider, nein, auch Unterwäsche ganz fest. Es hat natürlich jetzt riesige Entwicklung in der Unterwäsche auch, und das ist jetzt auch im Handel kaufbar. Und eben, wir haben schon den Titel gewählt, sicher schöner, schneller. Gibt es immer eine Steigerung und kann man immer steigern? Und im Moment hat man schon das Gefühl, wie geht es weiter? Aber irgendwie, auf eine Art geht es ganz sicher weiter.
Was ist Ihr Lieblingsausstellungsstück jetzt in dieser Sonderausstellung im Textilmuseum St. Gallen?
Also jetzt bin ich gerade ein bisschen bevorzugt, ein paar, die mich äußerst interessant denken. Also eins ist natürlich das Käsedressen, das Emotionelle. Und dann haben wir jetzt einen Prototyp, wo von der, es hat mehrere St. Galler Textilfirma, die so forscht, und das ist von einer Firma. Und das sollte dann eben mal abgebrochen werden für die Allgemeinheit. Und das ist eine äußerst leichte Jacke, wo man nicht so schwitzen drin und wo Regen und Wind dicht ist alles und wo man zusammenkrügeln in der Handtasche.
Ja, wir hoffen, dass die Leute heute Abend nicht eine regendichte Jacke brauchen da im letzten Grund. Wir hoffen, dass das Wetter hebt, bis dann die grosse Show, kann man sagen, über die Bühne geht und was der Usain Bolt da hat. Ich bin sicher, sie werden heute Abend, wenn sie Fernsehen schauen, ein bisschen genauer anschauen. Sicher ist, es wird gelb, grün sein, seine Farbe von Jamaika. Danke vielmals, Ursula Karbacher, sind Sie da gewesen. Übrigens, der Link zum Textilmuseum und dieser Sonderausstellung «Sicher schöner, schneller» finden Sie bei uns im Internet unter drs1.ch. Und das war es auch aus dem letzten Grund. Heute Abend geht es los, der grosse Wettkampf, der Hauptwettkampf am 8. Letzten Grund Weltklasse Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.